Die Feldherren von Ehe. Der Podcast zu Conquest, The Last Argument of Kings. Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von Ehe. Heute mit einer Solo-Folge und zwar nur mit mir, dem Redbeard. Und da kann ich auch niemand anderen begrüßen, denn ich bin hier allein. Eigentlich hatte ich euch ja versprochen, dass wir uns jetzt zeitnah mit den Spires mal auseinandersetzen werden. Das haben wir auch immer noch ganz dringend vor. Allerdings gab es ein bisschen terminliche Abstimmungsschwierigkeiten. Dementsprechend müssen wir das noch ein bisschen verschieben. Aber ich denke, wir werden das ganz bald hinbekommen. Und dann gibt's die Folge auch, genauso die neue Folge zu den Sorcerer Kings. Da brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit. Ist halt eine ganz neue Fraktion. Muss auch erstmal alles in Ruhe einsinken, sind wir aber an allem dran, also keine Sorge, wir bleiben aktiv. Heute für meine Solo-Folge ein Thema, das ich über die letzten Folgen, die wir gemacht haben, wirklich seit Anfang an, immer wieder ab und zu mal angesprochen habe, wo ich aber nie so in die Tiefe gegangen bin, weil ich immer das Gefühl hatte, das passt nicht so ganz, das nimmt zu viel Raum ein, das ist auch irgendwie so sehr halt meine Sache, die ich irgendwie so anwende. Aber da ich jetzt in den letzten Wochen vereinzelt immer wieder darauf angesprochen bin, ob ich das nicht mal erläutern könnte, ob ich da nicht mal was zu schreiben könnte, habe ich mir gedacht, ich gieße das jetzt vielleicht einfach mal in so eine Podcast-Folge und dann kann man sich das halt hier gebündelt anhören. Das fällt mir meistens ein bisschen einfacher, als das alles aufzuschreiben. Andere Dinge, wie zum Beispiel diese ganzen Leitfäden, die Hanna schreibt, die sind natürlich auch Gold wert. Vielleicht komme ich da auch irgendwann mal zu, das in so eine Art Textform reinzupacken. Könnte man dann tatsächlich auch auf Hannas Blog hochladen. Für heute aber erstmal dann in gesprochener Form. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich dem Titel der Folge schon entnehmen konntet, geht es um diese Rollen, von denen ich immer spreche. Da arbeite ich tatsächlich relativ viel mit, wenn ich meine Listen konzipiere, wenn ich über das Spiel nachdenke. Ich komme ja leider eher selten zum Spielen, beschäftige mich daher aber nebenher immer ein bisschen theoretisch mit dem Spiel. Und da ist das für mich einfach ein total wichtiges Instrument, so eine Art Werkzeug, mit dem ich halt über Einheiten und deren Einsatzmöglichkeiten nachdenke. Und das würde ich euch heute so ein bisschen aufdröseln wollen, auch mal ein bisschen wirklich ins Detail gehen, woran ich was festmache, wie ich das alles so sehe und was vielleicht auch gerade Leuten, die ins System einsteigen oder Leuten, die das Gefühl haben, sie kommen mit ihrer Armee nicht so richtig klar oder sie verlieren übermäßig viel und können es aber nicht an was Bestimmtem festmachen, denen mag das vielleicht auch helfen. Wir wollen uns ja hier auch mit diesem Projekt stark an Einsteiger richten und neue Leute ins Hobby holen. Dementsprechend, klar, für alte Hasen, die ihre eigenen Systeme entwickelt haben oder die ihre eigene Herangehensweise ans Spiel haben, ist das jetzt nicht unbedingt super neu oder hilfreich, aber vielleicht auch zumindest ein bisschen interessant, weil dann auch mal so man in die Denkweise von jemand anderem reingucken kann. Ja, bevor ich dann jetzt gleich loslege, muss ich natürlich so einen kleinen Disclaimer machen. Das ist jetzt alles keine Wissenschaft. Also das ist wirklich rein subjektiv. Das ist so, wie ich da rangehe. Das sind meine Gedanken. Aber das ist jetzt irgendwie nicht super krass ausgerechnet alles, sondern das ist wirklich, wie gesagt, rein subjektiv und so für Leute gedacht, denen das helfen mag, nicht muss, die das Gefühl haben, dass ihr Spielplan nicht immer so funktioniert oder dass irgendwie Sachen, die sie sich denken, nicht so aufgehen. Und es gibt ja grundsätzlich, sage ich mal, zwei Herangehensweisen, sich so eine Armee zusammenzustellen. Das erste ist Rule of Cool. Also, ne, man nimmt, was man cool findet und damit spielt man dann einfach und das ist absolut legitim. Das kann auch total funktionieren, muss es aber nicht, weil natürlich bei der Rule of Cool man eher so nach Optik und Story und Lore geht und einfach so den Style cool findet und dann sich daraus Sachen zusammenstellt. Kann natürlich sein, dass dann Sachen gar nicht miteinander synergieren oder dass man bestimmte Dinge, die man auf dem Schlachtfeld halt eigentlich erledigen will, gar nicht hinbekommen kann, weil einem die Einheiten fehlen. Dementsprechend hat das auch so ein bisschen Frustpotenzial. Die zweite Möglichkeit, an sowas ranzugehen, ist natürlich so die ganzen Einheiten und Helden nach zwei bestimmten Aspekten zu betrachten. Und das ist zum einen die Statline, also wie gut sind die Helden und Einheiten mit Werten versorgt. Und das andere ist natürlich, wie sind deren Sonderregeln. Und danach richte ich mich auch so ein bisschen, wenn es um diese Rollen geht. Dabei ist auch wichtig, vorweg zu sagen, es gibt keine hundertprozentige Abgrenzung. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gleich sage, okay, wir gehen jetzt die Nords durch und die haben die Rolle und die haben die Rolle und die haben die Rolle. Keine Einheit steckt in irgendeiner bestimmten Rolle fest. Ne? Ich habe ja schon mal öfter von Hammer und Amboss gesprochen. Wenn man jetzt einen super krassen Hammer nimmt und den einfach nur zum Scoren benutzt, ist das total in Ordnung. Man muss es aber halt bewusst einsetzen und nicht irgendwie so andauernd den 500 Punkte Todesblock ganz hinten in der Ecke auf einer Zone stehen lassen, weil dann wird es wahrscheinlich auf lange Sicht einfach nicht funktionieren. Sollte den meisten aber auch, sag ich mal, grundsätzlich klar sein. Trotzdem auch wichtig, nicht jede Einheit hat halt nur eine Rolle, sondern ne, es gibt ganz viele Einheiten, die können auch mehrere Jobs übernehmen. So, gilt halt nur zu bedenken, die können nicht an mehreren Stellen gleichzeitig sein. Das heißt, ich kann nicht gleichzeitig hinten rumstehen und irgendwie eine Zone scoren und vorne irgendwie die gegnerische Frontlinie aufbrechen. Das gibt's natürlich nicht. Muss man eben einfach mitbedenken. Und das nächste ist natürlich, dass man, wenn man aufmarschiert, davor eigentlich schon wissen muss, was soll meine Einheit machen, wo soll die hin und kann die das dann auch? Also es bringt mir ja nichts, wenn ich eine super krasse, starke Einheit habe, die aber dann erst in Runde 6 anfangen kann mitzuspielen, dann habe ich das irgendwie auch im Aufmarsch nicht bedacht. Ne, also wenn ich eine Liste schreibe mit super vielen Heavies, dann ist das Risiko, dass bestimmte Heavies erst in Runde 5 reinkommen und erst in Runde 6 wirklich mitspielen können, einfach viel zu groß. Und dann bringt mir das nichts. Klar, auch wenn das Spiel läuft, beeinflusst es, wo und wie man aufmarschiert, aber da sollte man halt vorher trotzdem schon einen guten Plan haben. In der Regel gilt, in der Runde 4 sollte eigentlich alles auf der Platte sein. Ganz vereinzelt kann es natürlich schon mal sein, wenn man jetzt wirklich sehr schwer in Heavies ist, dass da noch ein letzter Heavy in Runde 5 oder so nachzieht. Aber spätestens in Runde 4 sollte man mindestens 90% seiner Armee auf der Platte haben, damit man von da aus dann weiterspielen kann. Auch wichtig ist natürlich sowas wie, wenn bestimmte Einheiten miteinander synergieren. Also ne, die eine Einheit ist dafür da, die andere zu unterstützen. Dann muss ich das auch vorher schon mit bedenken. Ja, wenn die Einheiten in ihren Rollen sich gegenseitig ergänzen, müssen die auch irgendwie zusammen entweder aufs Feld draufkommen und dann auch noch in der Nähe sein, damit das überhaupt funktionieren kann. Ja, wenn mein Heilmagier irgendwo anders ist und die Einheit, für die der eigentlich gedacht ist, aber gar nicht mit dem interagieren kann, dann hat schon irgendwie in der Vorkonzeption beim Aufmarschieren was nicht funktioniert. Dementsprechend muss man da schon einen recht fixen Plan machen für mein Verständnis des Spiels, den man aber halt natürlich dann an die Begebenheiten anpasst und im Notfall natürlich auch von dem Plan abweicht. Ja, das heißt, wenn man merkt, oh Kacke, das lässt sich jetzt einfach so nicht durchziehen, dann muss man natürlich die Reißleine ziehen und was ganz anderes machen. Sollte aber auch nicht die Regel sein, sondern erstmal sollte man versuchen, sein Spiel aufzuziehen. So, damit kommen wir jetzt quasi so ein bisschen dann in die einzelnen Rollen. Grundsätzlich müssen nicht alle Rollen in jeder Armee vertreten sein, aber wenn man sich die Missionen anguckt und so auch auf dem 2000 Punkte, auf der 2000 Punkte Größe spielt, sollten zumindest die meisten davon irgendwo Platz in der Armee finden. Wie gesagt, das lässt sich relativ einfach machen, weil ja auch bestimmte Einheiten mehrere Rollen übernehmen können. Und die allerklassischste Einheitenrolle, die es für mein Verständnis nach gibt, ist der Hammer. Ne, das habe ich schon öfter gesagt. Und der Hammer ist einfach brutale Angriffskraft. So, da sind Stats wichtig, hoher Clash, viele Attacken oder Volley. Ne, hoher Volley mit Barrage, es kann genauso ein Hammer sein. Und die sollten irgendwie Sonderregeln haben, die den Schaden erhöhen. Das heißt, ich gucke auf Clash, Attacken oder Volley Barrage und gucke dann im zweiten Schritt, haben die Deadly Blades, Deadly Shots, Cleave, Terrifying Impacts, Aura of Death, Trample, Armor Piercing und so weiter und so weiter. Dabei ist tatsächlich auch immer zu bedenken, Hits sind grundsätzlich besser als Attacken. Habe ich zum Beispiel eine Einheit mit 8 Attacken, ist das mega cool. Wenn die aber nur Clash 1 oder Clash 2 haben, dann sind die 8 Attacken nicht so mega wichtig. Wenn ich dagegen zum Beispiel auch eine Einheit mitnehmen könnte mit Aura of Death 4, dann habe ich auf 3 Stands schon 12 Autotreffer. Und 12 Autotreffer sind ja quasi auf einer Clash 3 Einheit 24 Attacken. Weil wenn ich 24 Attacken habe, auf die 3 oder weniger, dann treffe ich davon 12. Und 24 Attacken sind echt knackig. Also das ist schon wirklich viel, da kommt man gar nicht so schnell drauf. Darum sind so Dinge wie Aura of Death oder auch Trample wirklich sehr, sehr stark. Natürlich, die haben meistens keinen Zusatzbonus wie Cleave, aber einfach nur Autotreffer, das können schon sehr viel. Gilt auch für Decay, ne, oder wie gesagt Trample. Genauso wichtig für diese Hammer sind aber sichere Charges. Und da spielt natürlich das Movement mit rein oder Dinge wie dass die Impacts machen und Aura of Death, weil dann sind die Attacken natürlich schade, wenn man die nicht kriegt, aber mit Impact und Aura of Death hat man schon zwei Schadensquellen, bevor der Gegner überhaupt zuschlagen kann, ja, weil man ja erst mit dem Charge seine Impacts kriegt und danach, wenn der Gegner aktiviert, kriegt er auch noch Aura of Death dazu. Da gibt's ganz viele Einheiten, die das super gut können, da fällt jedem für seine eigene Armee sicherlich eine ganze Menge an Einheiten ein. Ein bisschen Risiko am Hammer ist immer, dass der sehr schnell sehr teuer wird. Ich würde grundsätzlich davon abraten, dass eine Einheit viel mehr als 500 Punkte kosten sollte. Auch mit Held drin. Ja, wenn ich zum Beispiel sowas auffahre mit 5 Stands Incarnate Sentinels plus ein Lineage Highborn, bin ich bei 470, je nachdem mit Upgrade 490 Punkten. Da sollte sich das einpendeln. Größer sollte das nicht werden, weil die sonst einfach zu viel Raum in der Armee einnehmen und man zu wenige andere Aktivierungen hat. Also blast eure Einheiten nicht zu groß auf. Ja, 500 Punkte, 25% der eigenen Armee in einer Einheit, das ist zumindest für mich so das Limit. Das sollte man nicht wirklich überschreiten. Ja, da geht es jetzt nicht um 10 oder 20 Punkte, das kann natürlich sein, aber sobald man sich so 6, 7, 800 Punkte bewegt, dann schmilzt einfach der Rest der Armee so echt ein und das ist, glaube ich, meistens nicht so gut. Gerade in vielen Szenarien mit vielen Zonen kann das auch sehr schwierig sein. Genau, ansonsten gilt halt, der Hammer ist zum Angreifen da. Den sollte man dann also auch nicht irgendwo hinstellen, wo der von drei Seiten angegriffen werden kann. Und grundsätzlich ist zumindest meine Einstellung, Hammer lieber ein bisschen zurückhalten, denn auch ein Hammer, der super, super gut ist, kann alleine keine ganze gegnerische Armee zerschmettern. Ja. Und genau, zu dem Hammer passend als quasi das Gegenstück ist der Amboss. Hammer- und Amboss-Taktik kennen, denke ich, die allermeisten. Ne? Man schickt einen Amboss vor, der nimmt den gegnerischen Charge auf und dann kommt der Hammer von der Seite oder auch von vorne, je nachdem wie viel Platz ist, und haut den Gegner kaputt. Und in einem Amboss haben wir natürlich die wichtigsten Stats, die brauchen defensive Kraft. Das sind Wunden, Defense, Evasion, hoher Resolve. Das sind alles Dinge, die einen Amboss gut gebrauchen kann. Und dazu gibt es natürlich eine ganze Reihe Sonderregeln, die den Schaden noch weiter reduzieren können. Das ist alles, was mit Defense zu tun hat. Bestien, aber auch Dinge für den Resolve wie Oblivious, Fearless, Dinge gegen Cleave wie Hardened. Regen ist natürlich auch immer gut. Tenacious ist eine super Regel. Untouchable, Bravery. Alle diese Dinge sind gerne in Ambossen gesehen. Ja, auch da fallen einem sicherlich ganz viele verschiedene Einheiten ein, die das sehr gut können. Jetzt, das ist ja nur aus dem Kopf, hier Praetorians können das sehr gut mit den richtigen Upgrades. Ashendorn sind ein sehr guter Amboss. Da fallen jedem zu seinem eigenen Volk verschiedene Einheiten ein, die Schaden aufnehmen können. Natürlich, der Amboss sollte auch sich ein bisschen wehren können, soll aber primär überleben und Punkte halten, da wo es zählt. Ja, den mitten in der Pampa stehen zu lassen, bringt nicht viel. Ambosse neigen auch dazu, recht teuer zu sein und sollten dementsprechend nie alleine gelassen werden, sondern sind eigentlich immer auf die Unterstützung angewiesen. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass die einen Angriff aufnehmen können und danach immer noch einen Nutzen haben. Das heißt, die können immer noch zurückschlagen, auch wenn man jetzt nicht den Megaschaden macht. Aber die sollen danach noch scoren können. Das heißt, die sollten nicht nach einem Angriff vielleicht gebrochen sein, weil dann ist es mit dem Scoring auch wieder vorbei. Die sollten mindestens auch eigentlich zwei oder mehr Runden durchhalten können, gegen einen soliden Hammer. Ja, dementsprechend, da sollte man tatsächlich gucken, die brauchen defensive Fähigkeiten. Die einfachste Stellschraube, die man natürlich hat, ist an den Wunden zu drehen, indem man mehr Stands hinzufügt. Auch sehr schlechte Einheiten können sehr gute Hämmer, können sehr gute Ambosse werden, wenn man sie einfach nur groß genug macht, dann fressen sie aber leider natürlich auch sehr viele Punkte. Ja, da kann man halt schauen, dass man dann die richtigen Einheiten findet. Da hat aber jeder in seiner Armee sicherlich genug Beispiele vorhanden. Es gibt auch Armeen, die tun sich ein bisschen schwer mit Ambossen. Verdun zum Beispiel, glaube ich, sind so eine Armee. Klar, so ein Tontor ist ein solider Amboss, der aber auch gut zuschlagen kann. Ne? Also der hat auch Hammerpotenzial. Was ihr da genau einsetzen wollt, müsst ihr schauen. Wie gesagt, ihr müsst es auch nicht haben. Man kann auch durchaus ohne Ambosse spielen. Das ist dann so ein bisschen Geschmackssache. Aber damit man klar hat, dass wenn eine Einheit sowas können soll, dann sind auf diese Dinge zu achten. Die nächste Rolle, zu der wir kommen, sind Scorer, die tatsächlich ganz schnell erklärt sind. Für die sind vor allem Movement wichtig und sekundär so ein bisschen, dass die auch etwas aushalten können, also leichte Defensive. Die sollen Punkte halten können, entweder indem sie sehr früh aufmarschieren, da sind alle Dinge mit Vanguard zum Beispiel super gut, damit sie einfach so die ersten 15 Zoll sind es ja oft, die so Zonen in Missionen von der eigenen Spielfeldkante entfernt sind, dass die diese ersten 15 Zoll in einer Bewegung überbrücken können und auch scoren können. Ob das jetzt Lights mit irgendwelchen Sonderregeln sind, die das scoren können, oder halt dann Mediums ab Runde 2, die sich mindestens 15 Zoll aufs Spielfeld bewegen können, ist da gar nicht so wichtig. Fernkampf ist eigentlich ziemlich cool auf solchen Einheiten, weil die dann aus dem Rückraum noch mitwirken können, muss aber nicht sein. Warum ich sage, dass die auch so ein bisschen defensiver als sekundäre Fähigkeit brauchen, weil solche Scorer-Einheiten sehr oft von schnellen Einheiten später im Spiel dann noch angegangen werden können und die sollen sich natürlich schon auch ein bisschen dagegen halten können, um dann vielleicht den Gegner aus der Zone rauszublocken. Scorer kann man halt entweder sehr defensiv einsetzen, indem man die ganz an den Rand von der eigenen Zone, von dem eigenen Spielfeldkante gesehen, ganz an den Rand einfach nur so mit der C in die Zone reinschiebt. Dann hat man aber natürlich das Risiko, dass der Gegner auch in die Zone reinlaufen kann und die entweder contestet oder einem wegnimmt. Was auch geht, das ist dann offensiver, weil man weiter vorne ist. Man schiebt den eigenen Scorer bis ganz über den Rand hin zum Gegner, sodass selbst wenn der Gegner unseren Scorer angreift und, sag ich mal, 2 von 5 Stands tötet oder vielleicht auch 1 von 3 Stands tötet, also die Einheit nicht bricht, oder ich vielleicht später noch die Einheit aktivieren kann, um sie wieder zu sammeln, dann kann er nicht in die Zone rein. Natürlich wird er den Scorer dann in der nächsten Runde töten, aber für diese eine Runde bleibt er vor der Zone hängen und wenn ich es dann schaffe, meine Einheit noch zu rallyen oder zu sammeln, kann ich meine eigene Zone oder kann ich diese Zone nochmal scoren. Da gebe ich dann aber die Einheit auf. Das ist immer so ein Abwägen, brauche ich die Punkte noch und kann die Einheit dafür opfern. Das bietet sich oft an, kommt aber ein bisschen auf die Punktesituation im Spiel an. So, Scorer, und das ist so der letzte Punkt, sollten eigentlich immer irgendwelche Mainstay-Einheiten sein, die man dann gut benutzt im Armee-Building, um Restricted freizuschalten, weil normalerweise sind Restricted die etwas besseren Einheiten und Scorer haben halt einfach oft diese Doppelfunktion, auf dem Spielfeld Punkte zu halten oder einzunehmen und gleichzeitig für mich noch Restricted-Einheiten freizuschalten. Da gibt's eine Vielzahl, ne, das kennen alle. Ich nehme eine Einheit Braves oder Blooded oder Men-at-Arms oder Vanguard-Clones oder ne, frag mich nicht mit. Und die sind eben einfach dafür da, dann auf einer Zone zu stehen und die zu halten. Das bietet sich halt ganz oft an. Und dafür kann ich dann eben noch eine Restricted-Einheit mitnehmen, die dann als Amboss oder Hammer oder was auch immer fungiert. So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Rolle. Die habe ich jetzt mal Support genannt. Die sind immer ein bisschen schwierig, finde ich. Die haben oft sowas wie, entweder können die heilen oder die geben jemand anderem Sonderregeln. Das können auch einfach nur Fernkampfeinheiten sein, die jetzt aber nicht als Hammer zu verstehen sind, sondern so eine Art Chip-Damage machen. Also die so in kleinen Wellen Damage machen. Die bieten sich natürlich auch in der Kombination mit Scoring an, wenn sie denn Medium sind. Mir fallen zum Beispiel Spires Marksman-Klon ein. Bei City-States werden das diese Selenoi, diese Schützen, aber auch sowas wie Armbrustschützen, also Mercenary Crossbowmen, das sind alles Einheiten, die können supporten. Da zählen aber auch oft Helden dazu. Ne? So ein Chapter Mage ist jetzt nicht der super krasse Hammer, genauso wie ein Ferromancer, der halt auch irgendwie supporten kann. Der gibt plus Movement, plus irgendwas oder ein Biomancer oder irgendwelche anderen Zauberer, die halt jetzt irgendwie eine Art Sonderregelfähigkeit geben und so weiter. Auch diese Support-Einheiten schalten oft Restricted-Auswahlen frei, ne? Gerade Mercenary Crossbowmen, man kennt die Pferdelisten mit irgendwie 3, 4 Crossbowmen, die dann noch irgendwie Household Knights und was weiß ich alles freischalten. Das kann man natürlich gut machen, müssen es aber nicht sein. gibt es bei Nords, glaube ich, auch die Stalker, die das machen. Das sind so Einheiten, die können irgendwie unterstützen, aber haben jetzt nicht so den Mega-Impact auf das Spiel. Ja, das ist oft in dieser Doppelrolle mit Scoring verbunden. Da muss man gucken, braucht man die wirklich? Ist es zu teuer? Das ist, glaube ich, zum Beispiel eine der Sachen beim Chapter Mage. Für das, was er heilt, ist er einfach sehr teuer. Oft hat man sie aber irgendwie sowieso doch auf dem Schirm, weil man sie braucht, um dann bestimmte Einheiten mitzunehmen. Und gerade so Zauberer oder Support-Charaktere kommen dann in kleine Einheiten rein, die Mainstay sind, um noch irgendwie zu unterstützen. Auf die sollte man immer so ein bisschen aufpassen. Die sollte man nicht zu früh wegschmeißen oder opfern, weil die halt gerade dann, sag ich mal, ihren Wert wieder einbringen, je länger sie im Spiel bleiben und je länger sie ihre Sonderregeln oder Unterstützungszauber oder was auch immer mit einbringen können. Ja, wenn ich so ein Schützenregiment, wenn das Mercenary Crossbowmen nur ein- oder zweimal schießen, haben die ihre Punkte sicherlich nicht wieder gut gemacht, schaffen die aber irgendwie 7 oder 8 Runden lang konstant jede Runde auf irgendwas zu schießen, dann haben die ihre Punkte locker wieder raus, weil die dann über die Zeit einfach den Schaden machen. Das heißt, ne, klar, die sind auch zum Opfern da, aber ne, man sollte immer überlegen, kann ich die irgendwie schützen oder so stellen, dass die mir auf lange Sicht was bringen. Genau, dann sind wir so ein bisschen bei den Opfereinheiten. Ich nenne die Chef oder Umlenker. Das sind quasi Einheiten, die sollen stören. Die machen nicht viel Schaden, die sollten sehr günstig sein, idealerweise Mainstay. Hohe Bewegung ist sehr gut, aber kein Muss, ne, weil man sie halt auch als Lights früh ins Spiel bringen kann, um sie in den Weg zu stellen. Und die sind wirklich da, um die in den Weg zu stellen. Also das ist gar nicht unerheblich. Ich habe eigentlich immer bei Spire eine Einheit Strix dabei. Es können Mounted Squire sein oder Mercenary Crossbowmen. Irgendein günstiger Mainstay, egal was. Den gibt man auch keine Upgrades, keine Charaktere sollten da drin sein, sondern die sind wirklich dafür da, die vorzuschieben und im Zweifelsfall einfach nur in den Weg zu stellen. Und das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, wenn ich sage, auch wenn man einen sicheren Charge auf den Gegner hat, einfach nur in den Weg stellen, weil man kann ja so Dinge machen wie vorschieben, einklappen und dann kommt der Gegner nicht mehr vorbei. Dann muss der Gegner mich angreifen und selber an mich ranklappen und so kann ich den Gegner zum Beispiel ganz einfach zwingen, mir seine Flanke zu zeigen für einen anderen Angriff, den ich plane. Ja, das heißt, nutzt solche Dinge, stellt einfache Einheiten ab, da sollte man jetzt keine 4 oder 5 von dabei haben, 1 oder 2 reichen in der Regel, um die wirklich in den Weg zu stellen. Entweder um eigene Angriffe zu ermöglichen oder um Angriffe abzuhalten. Also wenn ich sehe, da kommt der 500-Punkte-Hammer von meinem Gegner und ich stelle so eine 100-irgendwas-Punkte-Einheit schräg einfach vor diesen gegnerischen Block, bevor er aktivieren kann oder bevor er mir nah genug kommt, dann zwinge ich ihn quasi damit, das anzugreifen, sich einzudrehen und mir seine Flanke zu präsentieren. Oftmals kann man keine ganzen 90-Grad-Schwenk erzwingen. Das geht meistens wegen der Bewegung, die man selber hat, nicht. Aber alles, was man ihn zwingen kann, sich ungünstig zu positionieren, ist natürlich Gold wert. Schon allein, wenn es nur darum geht, er greift mich an, muss sich eindrehen und damit rückt sein eigentliches Ziel raus aus seiner Sichtlinie. Dann müsste er sich am Anfang der nächsten Runde sowieso erstmal wieder drehen, um dann neu anzugreifen. Das ist verschwendet beim Gegner Aktionen. Und Aktionen sind somit die wichtigste Ressource im Spiel, die man hat. Und natürlich opfere ich dann 100 Punkte dafür. Aber wenn ich damit den Gegner halt eine Runde länger effektiv davon abhalten kann oder mir selber eine gute Möglichkeit zum Angriff eröffne, dann hat sich das ja mega gelohnt. Also dann sind es keine verschwendeten Punkte, solange die Einheit auch wirklich dafür gedacht ist und man nicht in auf andere Art und Weise darauf angewiesen ist. Und das ist nämlich genau das, wenn ich halt eine Scoring-Einheit dafür nutze, die ich eigentlich für Scoring gedacht habe, dann komme ich halt in die Bedrulle, weil mir dann entweder selber Punkte fehlen, wenn ich die opfer, und wenn ich die nicht opfer, ich dem Gegner aber dann seinen Hammer, sag ich mal, durch meine Armee kloppen lasse. Und genau dafür sollte man halt die Rolle bedenken. Oder wenn ich eine, sag ich mal, teure Heavy-Einheit dabei habe, die eigentlich als Hammer fungieren soll, auch wenn sie jetzt nicht super aufgepumpt ist, irgendwie 3 Warbred oder 3 Crimson Tower oder so, das sind ja durchaus kleine Hämmer, die sehr gut funktionieren können. Wenn ich die natürlich opfern muss auf so eine Art und Weise, dann ist das nicht rollengerecht gespielt oder nur im Notfall eben erlaubt oder nötig. Und genau an diesen Dingen muss man halt gucken, wann man wo wen wie nutzt. Genau, ne, wie gesagt, keine Charaktere sollten da rein, weil dann hat man den Charakter noch mit weggeschmissen und die können halt entweder ein bisschen offensiver genutzt werden, um den Gegner früh zu stoppen und zum schlechten Positionieren zu zwingen oder eben um meine eigenen Einheiten zu beschützen, dann meistens etwas später. Wichtig hier ist, nur weil ich meinen Chef oder Umlenker vor den Gegner stelle, vor ein bestimmtes Regiment, heißt natürlich nicht, dass das dann auch den Charge ausführt. Man muss also schon sehr genau auf die Spielfeldsituation achten. Es kann natürlich passieren, dass ich meinen Umlenker oder Störer vor den Gegner stelle und der dann aber mit einer anderen Einheit meinen Umlenker einfach in die Flanke angreift, den auslöscht und dann den eigentlichen Block später aktiviert, den ich blockieren wollte und den dann einfach weiter vorbewegt oder so bewegt, wie er es eigentlich wollte. Das heißt, ne, achtet auf die Aktivierungen, wer war schon dran, wer kann noch kommen, wer ist wie weit weg von der Einheit, die ich eigentlich stoppen möchte, gibt es da irgendwelche Zauber, Fernkampf oder andere Möglichkeiten, wie meine Umlenker noch platt gemacht werden können. Da gilt dann auch immer so ein bisschen dieses Durchrechnen, was ich auch schon mal erklärt habe. Man muss jetzt mit einem 3-Stance Strix oder 3-Stance irgendwas, Phalangiten oder Hopliten oder Mount Squire, muss man jetzt keine Angst haben, von einer Crossbowman-Einheit weggeschossen zu werden. Das wird nicht passieren. Die haben nicht mehr so viel Schuss, wie man selber Lebenspunkte hat. Man muss ja kein Resolve würfeln. Also ne, da muss man dann nicht Angst haben. Selbst wenn man einen Stand verliert, funktioniert das Umlenken ja immer noch genauso gut. Aber wenn da irgendwie 3 solche Einheiten stehen und noch ein Zauberer oder irgendeine schnelle Einheit könnte mir da in die Flanke fallen und mit Resolve die Einheit auslöschen, dann kann das natürlich auch ganz schnell nicht funktionieren. Da muss man einfach aufpassen. Und genau dafür wäre tatsächlich auch so ein bisschen die letzte Rolle, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Das sind solche Einheiten, Flanker oder flexible Einheiten. Die haben meistens sehr hohe Bewegung, soliden Schaden und die sind einfach total wichtig, um sich repositionieren zu können. Also ganz viele Einheiten tun sich sehr schwer, sich neu zu positionieren, entweder wegen ihrer Größe, also wegen ihres Fußabdrucks oder weil das Movement fehlt oder weil man sie eben irgendwo nicht wegbewegen kann. Ich kann nicht meinen 500-Punkte-Block aus der Mitte meiner Schlachtlinie einfach irgendwie weit nach rechts oder links bewegen, weil es zum einen viel zu lange dauert und ich meine Flanke exponiere und zum anderen, weil der ja da auch irgendwie die Mitte halten muss und auch irgendwie zum Kämpfen gedacht ist. Und genau aber für solche Situationen kann man schnelle Einheiten haben mit hohem Movement und idealerweise solchen Regeln wie Fluid Formation oder sowas. Und ne, am allerbesten können die auch noch scoren, sind also Medium. Da fallen mir sowas ein wie Sealed Temple oder so, oder Vanguard-Clones können das bis zum gewissen Grad auch ganz gut, oder ja, da fallen euch Sachen ein, Raptor Riders, gut, die können nicht scoren, genauso wie andere Lights, aber ne, trotzdem, auch da kann man mit arbeiten, einfach Einheiten, die so ein bisschen Flexibilität mit reinbringen. Wenn irgendwo was nicht klappt, die kann man auch zurückhalten. Ja, ich mache zum Beispiel auch ganz oft, dass ich eine leichte, schnelle Einheit wie Streaks oder Mounted Squires, die kommt früh rein, Runde 1 Auto-In, aber dann stelle ich die trotzdem ganz hinten in die Mitte an den Rand und dann gucke ich mal, was passiert, weil in den ersten 2-3 Runden wird nichts Großes sein, wo ich die unbedingt brauche, die können nicht scoren, die können alleine kaum Druck aufbauen, wenn der Gegner sich vernünftig positioniert, werden die auch nichts einfach so abfischen können, ja, sondern dann sterben die meistens ganz oft ganz früh ganz alleine und es bringt nichts. Aber wenn ich dann sehe in Runde 3 oder 4, okay, auf der einen Seite wird's eng oder ich brauche zum Beispiel, jetzt brauche ich einen Umlenker, ne? Und ich habe dann noch jemanden in der Hinterhand, dann kann ich den auch noch auf eine oder andere, auf die eine oder andere Seite schicken. Ja, das sind so ganz flexible Sachen. Wenn ich die natürlich explizit als Flankeneinheit nutzen möchte, dann lasse ich die auch durchaus später reinkommen, um die wirklich von der Seite zu bringen. Dann brauche ich natürlich eher ein bisschen mehr Schaden. Household Knights können sowas ganz gut. Ferner Beast Packs sind da wahrscheinlich auch nicht schlecht für. Da fallen auch jedem Sachen ein, schnelle Einheiten mit solidem, aber nicht übermäßig starkem Schaden, die man gern in die Flanke von Einheiten reinbewegen würde, wenn es denn irgendwie möglich ist. Oder die vielleicht auch durch die gegnerische Linie durchrennen können, um den Gegner zu zwingen, sich einzudrehen. Satyren können natürlich sowieso super gut von der Seite auch ganz hinten beim Gegner reinkommen. Allein, dass der Gegner sich dann damit beschäftigen muss, dass das passieren kann, dass die da ganz hinten reinkommen, das ist schon ein Störfaktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Ja. So, und damit wäre ich jetzt meine Rollen, die ich so habe, ein bisschen durchgegangen. Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, nicht jede Einheit muss in einer Rolle feststecken. Das habt ihr jetzt sicherlich gemerkt. Es gibt ganz viele Einheiten, die können ganz viele verschiedene Rollen aufnehmen. Was der ganze Mehrwert für mich ist, wenn ich in diesen Strukturen denke, ist eben, dass ich für die Missionen, die es gibt, eigentlich immer die passenden Werkzeuge dabei habe und mir auch denken kann, wer kann was und dann weniger dazu neige, Einheiten unsinnig einzusetzen oder mich zu überschätzen, sondern ich versuche schon in meiner Armee jede Einheit dann eine oder mehrere dieser Rollen so ein bisschen zuzuordnen, wenn ich meine Armeeliste zusammenstelle und dann im Spiel auch mich daran zu erinnern und zu sagen, halt stopp, das ist jetzt eben nicht dein irgendwie Wegschmeißeinheit, also dein Umlenker oder dein Störer, sondern das ist dein Scorer, den kannst du jetzt nicht einfach vor- und wegschieben, du brauchst den, um den nachher hinten auf dem Punkt zu haben, hast du nicht eine andere Möglichkeit. Und ne, klar weiche ich auch oft genug von diesen Rollen ab im Spiel, weil einfach das Spiel oder der Gegner mich dazu zwingt, aber eben nur dann, wenn es auch sein muss. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich meine Spiele spiele, also so wenig es auch sind in der letzten Zeit, halte ich mich im Spiel an meine Rollenaufteilung, funktionieren die Spiele oder laufen die Spiele für mich oft gut. Und ich gewinne meistens dann Spiele, wenn ich entweder keine Spielfehler mache und eine Einheit in der falschen Rolle einzusetzen ist für mich bis zum gewissen Grad auch ein Spielfehler, solange mich das Spiel nicht dazu zwingt oder die Situation im Spiel mich nicht dazu zwingt, das ganz bewusst einzusetzen. Und das hat für mich über die Jahre tatsächlich geholfen, mein Spiel klarer zu strukturieren, meine Einheiten sinnvoller einzusetzen. Das ist kein Allheilmittel, manchen mag das helfen, ich finde es ganz nützlich. Ob ihr das jetzt selber nutzen wollt, ja oder nein, das könnt ihr euch selber überlegen, das wisst ihr selber am besten. War jetzt für mich tatsächlich nur so ein bisschen so ein Reingehen, mal ein bisschen tiefer in die Materie, um das zu erläutern, weil ich da öfter von gesprochen habe und sicherlich das auch immer wieder mal erwähnen werde. Jetzt habt ihr einfach mal ein Bild davon, wie das dann gemeint ist oder wie ich das so ungefähr mache. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, ganz am Anfang keine Wissenschaft. Ich habe da jetzt keine Doktorarbeit oder Ähnliches drüber geschrieben, aber es ist so eine grobe Richtlinie, an der ich mich orientiere und die ich euch jetzt hier mal so in Kurzform wiedergegeben habe. Schön, dann hoffe ich, dass ihr das einigermaßen interessant fandet. Falls ihr das völlig anders seht, habe ich da gerne offene Ohren für. Falls ihr da noch mehr zu wissen wollt, so gar nicht viel mehr gibt's ja gar nicht zu sagen. Natürlich können wir gerne bei Zeiten nochmal, da sind wir auch schon nachgefragt worden, so ein bisschen mehr auf Taktiken und Strategien eingehen. Gerade so dieses Umlenken ist natürlich sehr interessant. Das ist aber natürlich in so einem Podcast-Format immer recht schwierig umzusetzen. Da würden sich Videoformate sehr viel besser für anbieten. Da sind wir aber jetzt nicht so die Erfahrenen drin. Das ist tatsächlich auch sehr oft sehr zeitaufwendig. Vielleicht ist das was für die Zukunft. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr wieder dabei wart und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.